Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Trinitatis, steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Paulus schreibt dort: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem himmlischen Segen durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. In ihm sind wir auch zu Erben bestimmt worden, damit wir dazu kommen nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der Sonntag Trinitatis, ein wichtiger Festtag im Kirchenjahr, ein wichtiger Festtag für jede Gemeinde. Trinitatis heißt übersetzt Dreieinigkeit. Moment mal, Dreieinigkeit, dieser Begriff macht sicherlich manchen unter uns stutzig. Drei soll eins und eins soll drei sein. Das geht über unsere Vorstellungskraft. Da kommen wir nicht mehr mit. Das ist zu hoch. Ist die Lehre von der Dreieinigkeit überhaupt so wichtig für unseren Glauben? Oder ist sie nur ein Überbleibsel aus theologischen Lehrstreitigkeiten vergangener Zeiten? Warum dann noch den Verstand bemühen? Die vielen Erklärungsversuche im Lauf der Geschichte haben uns doch kaum weitergebracht. Also bleibt uns wohl nur die Möglichkeit, an die Dreieinigkeit zu glauben oder nicht zu glauben, je nachdem, was uns wohl näher liegt. Und dennoch begegnen wir immer wieder dieser Frage. Jeder Gottesdienst ist von ihr durchzogen. Das beginnt schon gleich am Anfang, indem wir diesen Gottesdienst im Namen und der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Im Glaubensbekenntnis werden wir dann ganz konkret mit dieser Frage konfrontiert, indem wir sagen: Ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, den Sohn, und ich glaube an den Heiligen Geist. Dazu führen auch viele Kirchenlieder diesen Gedanken weiter aus. Wir kommen um diese Frage nach der Dreieinigkeit nicht herum. Aber wie kommen wir an diesem Punkt weiter? Der Reformator Philipp Melanchthon gab dazu einen wichtigen Rat. Er sagte: Es ist viel besser, das Geheimnis des dreieinigen Gottes anzubeten, statt es grübelnd zu zerreden. Und genau das tut Paulus in unserem Predigttext. Er betet im Anfangsteil seines Briefes Gott an. Damit öffnet er den Christen damals, wie auch uns heute, einen Zugang zum Verständnis der Dreieinigkeit. Paulus gibt hier keine Erläuterungen, wie das vorzustellen ist, die Verbindung von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, und wie sie doch jeweils eigenständig sind. Am Anfang steht vielmehr schlicht und ergreifend der Der Lobpreis über Gottes Segen. Danach führt Paulus aus, wie sich dieser Segen Gottes in aller Vielfalt entfaltet. So steht nicht die abstrakte Beschreibung der Trinität im Mittelpunkt, sondern der Lobpreis darüber, was der dreieinige Gott unter uns tut. Der dreieinige Gott, so beschreibt Paulus, wirkt drei Dinge. Zum einen die Liebe von Gott dem Vater, zum zweiten die Errettung durch den Sohn und zum dritten die Stärkung durch den Heiligen Geist. Zum ersten die Liebe von Gott dem Vater. Paulus kommt ins Staunen darüber, was ihm und der Gemeinde von Gott geschenkt ist. Sicher, manches ist und bleibt in unseren Gemeinden wahrhaft nicht zum Loben. Wir neigen ja dazu, zuerst auf das zu blicken, was uns nicht gefällt, womit wir Probleme haben. Vielleicht die Spannungen und der Streit unter Mitarbeitern, versäumte Besuche, Enttäuschungen durch erfahrene Lieblosigkeit. Kann man da Gott noch loben? Auch die Gemeinde in Ephesus war alles andere als vollkommen. In seinem Brief legt Paulus an mehreren Stellen seinen Finger auf wunde Punkte. Aber trotzdem steht am Anfang seines Briefes der Lob, das Lob und der Dank gegenüber Gott. Paulus blickt eben nicht auf das, was die Gemeinde im Moment ist. Paulus sieht auf das, was Gott ihr mitgegeben, was Gott ihr geschenkt hat. Er betont, Gott hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet. Segen, was ist das? Wir hören ihm am Ende von jedem Gottesdienst. Er wird uns zugesprochen, aber verstehen wir, worum es geht? Segen kommt immer von Gott. Segen ist der Inbegriff der Nähe Gottes, der Inbegriff für sein Wirken in uns. Deshalb ist und bleibt Gottes Segen nie theoretisch, sondern ist immer ganz konkret. Er ist sichtbar in der Veränderung und der Erneuerung von uns Menschen. Der Segen Gottes in Ephesus bewirkte, dass sich Menschen von ihrem Aberglauben, von okkulten Bindungen und von fremden Göttern lossagten. Sie verbrannten ihre Bücher und Kultgegenstände, die sie vorher für ihre andere Religion brauchten. Eine Gemeinde entstand. Durch sie wurde der Segen Gottes dann in der ganzen Stadt ausgebreitet. Menschen wurden verändert und lebten nach dem Willen Gottes, weil Gott sie segnete. Das kann genauso auch unter uns geschehen. Doch ist uns bewusst, dass Gott seinen Segen bereits ausgeschüttet hat? Wir können doch nur darüber staunen, wie Gott uns fehlerhafte Menschen gebrauchen will, wie er mit uns seine Gemeinde in dieser Welt baut, wie er durch uns fehlerhafte Menschen andere Menschen segnen will. Das ist Grund zum Staunen, das ist Ausdruck für seine große Liebe. Gottes Liebe aber wird nicht nur am Ziel und am Sinn unseres Lebens sichtbar. Sie ist zugleich auch unsere Grundlage. Paulus betont, noch bevor Gott die Welt schuf, hat er seine Gemeinde als Gegenüber erwählt. Er hat uns in seiner Liebe herausgerufen, gewollt und gesucht, noch bevor wir geboren waren. Diese Aussage des Paulus soll kein Grund zum Grübeln oder Streiten sein, um die Frage, wer gehört nun dazu und wer nicht. Vielmehr liegt in der Erwählung Gottes ein tiefer Trost, denn meine Glaubensentscheidung bleibt nicht im Ungewissen. Sie ruht ganz und gar in dem Heilswillen Gottes. Wir sind und bleiben allein getragen durch die Liebe Gottes. Wir werden bewahrt und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen, weil er uns lieb hat, nicht weil wir so stark sind und festhalten können. Die Erwählung durch Gott gleicht dem unsichtbaren Fundament, auf dem ein Brückenpfeiler steht. Das Fundament können wir nicht sehen, das ist in der Erde eingegraben oder durch Wasser verdeckt. Und doch bildet es die eine Basis für den Pfeiler und die ganze Brücke, damit sie belastbar sind. Darüber hinaus hat die Erwählung durch Gottes Liebe ein klares Ziel. Gott will, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Heilig meint für Gott ausgesondert oder anders gesagt mit Gott leben. Gott will, dass andere Menschen durch uns ihn als Vater erkennen. Seine Gnade soll an unserem Lebensvollzug sichtbar sein. Dafür hat Gott mit der Erwählung bereits alles in uns hineingelegt. Wir sind von Gott begnadete Menschen und können als solche leben. Auch das ist Ausdruck seiner tiefen Liebe zu uns und es ist Grund zum Loben und Danken, wie Paulus es in unserem Predigttext tut. Und das Zweite, das uns von dem dreieinigen Gott geschenkt wird, die Errettung durch den Sohn. Je mehr Paulus den Vater über seine Liebe zu uns Menschen lobt, desto mehr rückt ihm der Sohn Jesus Christus ins Blickfeld. Denn in der Person Jesu Christi erkennen wir die Liebe Gottes in unvergleichlicher Weise. In Jesus sehen wir das Ziel der Liebe Gottes für uns Menschen, die Errettung aller Menschen. Im Mittelpunkt der Erlösung steht die Vergebung der Schuld. Nur weil Christus für uns gestorben ist, können wir mit einem gnädigen Gott rechnen. Nur durch Jesu Tod können wir neu anfangen, können wir Altes hinter uns lassen und ein neues Leben beginnen. Erlösung, Vergebung der Sünde ist immer ganz konkret. Es ist nie ein abstraktes Geschehen. Die Christen in Ephesus empfanden diese Vergebung als große Befreiung. Sie verbrannten ihre Zauberbücher, die vorher ihr Leben bestimmt und gelenkt hatten. Sie nannten ihre Schuld beim Namen und wurden frei. So erfuhren sie, wie Christus in ihnen Raum gewannte, Raum bekam und dann ihnen ein neues Wesen gab. Da brauchten sie ihre Schandflecken, ihre schwarzen Stellen nicht mehr überdecken. Christus übertuscht nichts mit Kosmetik, sondern nimmt unsere Schminke, unsere Masken vom Gesicht. Alles, was vor Gott nicht bestehen kann, das will er wegnehmen, damit wir ihm die Ehre geben. Wo Sünde und Unrecht, wo Versagen und Schuld vor Christus bekannt wird, da schenkt er auch grundsätzliche Befreiung. Da werden spannungsvolle Ehen harmonisch. Da finden Eltern und Kinder den rechten Umgangston miteinander. Da wird unser Verhalten ein Spiegelbild für die Wesensart Jesu. Durch das Blut Jesu sind wir aber nicht nur von Schuld erlöst, sondern zugleich als Erben des Reiches Gottes eingesetzt, sagt Paulus. Wir leben nicht nur im Hier und Heute. Wir haben durch den Glauben ein Ziel vor Augen, das uns niemand mehr nehmen kann. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch seine Erlösung sind wir als Kinder Gottes adoptiert. Und zu dieser Adoption steht Gott zu allen Zeiten. Er verschließt nicht verdrossen die Tür, wenn wir ihn enttäuschen. Er gibt uns jeden Tag neu seine Gnade. ein zwar menschliches, aber dennoch sehr treffendes Beispiel für Gottes große Liebe zu uns. Mag das sein, wie Menschen, die Kinder haben, die Eltern ihre frechen Kinder vor dem Nachbar in Schutz nehmen, den sie geärgert haben. Es sind halt ihre Kinder, und Kinder hat man lieb. In ähnlicher Weise stellt sich Christus zu uns, aber er nimmt uns nicht nur in Schutz, er schafft auch Veränderung dafür in uns, dass wir seinen Namen loben. Dies geschieht, indem wir die Kraft seiner Vergebung in uns wirken lassen und ihn über der Veränderung in uns loben und preisen. Und das Dritte, die Stärkung durch den Heiligen Geist. Paulus fährt fort: In ihm seid ihr versiegelt worden durch den Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Die Gabe des Geistes ist nach Paulus nicht an die Taufe gebunden, sondern an den Glauben. Der Heilige Geist arbeitet an dem Glauben an Gott. Er macht ihn fest. Er gibt uns die Gewissheit, Gottes Kinder und Erben seines Reiches zu sein. Auch wenn wir an manchem leiden, an manchem in unserem eigenen Leben, genauso wie am Erscheinungsbild der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt, so macht der Geist uns dennoch zuversichtlich in der Hoffnung, dass Gottes neue Welt kommt. Unser Glaube braucht nicht im Ungewissen zu bleiben. Er wird bestätigt durch den Geist. Dieser ist im Grunde wie ein Siegel, beschreibt Paulus. Ein Siegel gebraucht man, um Eigentum zu kennzeichnen. Ein sehr schönes Bild. Das heiße Siegelwachs tropft darauf. Anschließend wird der Siegelring eingedrückt und nachdem der Siegellack erkaltet ist, kann man dieses Abbild nicht mehr ändern. So schenkt uns Gott durch seinen Geist ein klares Zeichen, dass wir seine Kinder sind. Wo unser eigener Glaube ins Zweifeln kommt, da schenkt der Heilige Geist die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Der Geist tritt nicht an die Stelle Gottes, der uns liebt. Er ersetzt auch nicht den Erlöser Jesus Christus. Aber er macht uns auf seine Art und Weise täglich neu gewiss, dass wir zu Gott gehören. Wir brauchen diese Bestätigung von außen, damit wir den Weg der Erlösung gehen können. Wer sich in Gott geborgen weiß, der kann zuversichtlich in die Zukunft gehen. Jedem, der an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, gilt diese eine Zusage Gottes: Du bist mein Eigentum und sollst es auf ewig bleiben. Deshalb haben wir Grund zum Loben und zum Danken bei allen Mängeln, die wir erfahren. Durch seinen Geist wirkt Gott unter uns dort, wo sein Wort verkündigt wird, dort, wo Menschen zu seiner Ehre leben. Dass Menschen, ja, dass wir selbst durch Gottes Wort verändert und radikal umgestaltet werden, das ist und bleibt ein Wunder. Das ist und bleibt Ausdruck für Gottes Wirken durch seinen Heiligen Geist in dieser Welt. Und zugleich ist es wiederum Grund zum Loben und zum Danken. Paulus schließt seinen Lobpreis am Anfang des Epheserbriefes mit dem Gedanken ab, dass das schönste Lob das Leben zu Gottes Ehre ist. Darin wird sichtbar, wie Gottes Gnade uns verändert und uns ein völlig neues Wesen gibt. Das ist Gottes Ziel mit jedem Einzelnen von uns, die wir hier sind. Gott arbeitet an uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Als der Vater zeigt er uns seine große Liebe. Durch den Sohn schenkt er uns Vergebung und durch den Heiligen Geist erhält und stärkt er unseren Glauben. So unterschiedlich die Wirkungen Gottes sein mögen, so einheitlich ist das Ziel. Gott will Menschen finden, auch heute Morgen unter uns, die zu seiner Ehre leben, die in seinen Lobpreis einstimmen, den Paulus am Anfang unseres Textes schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat. Das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Lobpreis lernen. Auch euch, Konfirmanden und Konfirmandinnen, dass ihr das im Lauf der Zeit merkt und euch darüber freut, dass Gott euch begleitet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, unser Denken, unsere Empfindungen, der regiere und bestimme unsere Herzen und unseren Verstand durch den Frieden, den Christus in uns schafft. Amen.